Deutschlandfunk. Der Tag.
Für Finanzminister Christian Lindner ist
das Festhalten an der Schuldenbremse nicht irgendein Fetisch. Es ist noch nicht einmal nur ein Befehl der Verfassung. Es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit, dass wir nicht weiter auf Kosten der Zukunft wirtschaften.
Nicht auf Kosten zukünftiger Generationen wirtschaften, das klingt total sinnvoll. Aber wenn das dann bedeutet, dass bei den Startchancen von Kindern aus ärmeren Haushalten gespart wird oder beim BAföG oder beim Elterngeld, das die Gleichstellung fördern soll, ist das dann wirklich so sinnvoll für die Zukunft?
Bloß nicht anfangen zu sparen bei Kindern und Jugendlichen.
Alena Bück sagt das, die Vorsitzende des Ethikrates. Und genau darum geht es heute bei uns, der Streit um den nächsten Bundeshaushalt. Also wo darf, wo sollte auf gar keinen Fall gespart werden? Und vor allem die Frage, Elterngeld für wohlhabendere Familien, ist das ein sinnvoller Sparposten oder ein Rückschritt für die Gleichstellung? Das vertiefen wir dann zusätzlich nochmal. Und zwar in der Tag am 5. Juli 2023 mit Josephine Schulz. Hi. Mehr für Kinder in Armut tun, das hat sich die Ampelregierung ja mit der Kindergrundsicherung vorgenommen. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Aber wenn es darum geht, wie viel das Ganze kosten darf oder soll, dann wird es doch strittig und auch etwas unklar.
Es ist auch klar, dass die 2 Milliarden es auch nicht sein werden, sondern dass wir über tatsächliche Leistungsverbesserungen gegen Kinderarmut sprechen. Und es gibt ja jetzt noch ein paar Merkposten und wir werden sicherlich, es wird wahrscheinlich eine Summe sein zwischen 2 und 12. Ich glaube, so viel kann ich heute Abend sagen.
2 bis 12 Milliarden, sagt Familienministerin Lisa Paus. Die SPD-Chefin Saskia Esken ist von dieser sehr groben Rechnung nicht so begeistert.
Ja, das habe ich eher als scherzhafte Anmerkung empfunden.
Also die Kindergrundsicherung ist ein großer Streitpunkt rund um den Haushalt für das kommende Jahr und die Finanzplanung für die Jahre danach. Aber es ist auch nicht der einzige Streitpunkt. Das Bundeskabinett hat heute trotzdem erstmal Ja gesagt, erstmal grünes Licht gegeben. Und das können wir jetzt auseinanderklamüsern mit Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Jörg, es ist ja einfach so, ohne Geld kann man in den meisten Bereichen politisch nicht so wirklich viel machen. Deshalb ist so ein Haushalt auch immer ein gutes Zeichen dafür, wo setzt man politisch Schwerpunkte, was ist besonders wichtig, was vielleicht eher nicht so. Wenn du dir jetzt diesen Haushalt anguckst als Ganzes, was kann man daraus lesen über die politische Richtung, die Prioritäten der Ampel?
Naja, also die Kernaussage, die sozusagen über dem Ganzen schwebt, das ist diese Formel, die der Finanzminister da immer verwendet, Rückkehr zur finanzpolitischen Normalität. Und das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber man muss natürlich schon immer so ein bisschen schauen, was liegt hinter uns. Wir hatten Corona, die Corona-Krise, wir hatten die Gaskrise mit den entsprechenden staatlichen Gegenmaßnahmen, wo man ja wirklich tief in die Geldtöpfe auch gegriffen hat oder anders formuliert, Geld spielt eben keine Rolle. Und jetzt plötzlich heißt es, Schuldenbremse wieder einhalten, keine Steuererhöhungen. Und Werner Gatzer, der legendäre Haushaltsstaatssekretär, der ja unter vielen Ministern schon gedient hat, der hat es gerade ganz gut, fand ich, auf den Punkt gebracht. Im letzten Jahr dann noch eine Neuverschuldung 115 Milliarden und plötzlich musste man das um 80% ungefähr eindampfen. Also jetzt haben wir eine Neuverschuldung, die liegt bei 16,6 Milliarden fürs nächste Jahr. Also das zeigt einfach wirklich diese enorme Kraftanstrengung, die jetzt da passieren soll.
Und würdest du sagen, das stimmt, was Lindner sagt, also Rückkehr zur Normalität, oder ist es eher totaler Sparirrsinn, wie ja auch manche sagen?
Also das würde ich jetzt so tatsächlich, so scharf würde ich es jetzt nicht formulieren. Und ich habe zum Beispiel mit Sven Christian Kindler gesprochen von den Grünen. Das ist ja der Haushaltsexperte da und er gehört ja auf jeden Fall auch der linken Seite der Fraktion an. Und selbst der sagt, also man habe hier wirklich eine Sparorgie, die habe man schon vermeiden können. Also es gibt Kürzungen und man muss ja gucken, der Verteidigungsetat ist ja letztlich der einzige, der wirklich mehr Geld bekommen hat. Mhm. Die anderen mussten alle kürzen. Aber also jetzt von der Sparorgie auch zu sprechen, ich glaube, das wäre sicherlich zu scharf.
Du hast schon gesagt, der Verteidigungshaushalt ist der einzige, der größer wird. Alle anderen müssen sparen. Wo wird denn ganz besonders viel abgeknapst? Was muss man wissen über diesen Haushalt?
Also tatsächlich abgeknapst wird vor allen Dingen im Gesundheitsressort. Also wenn man sich das mal anschaut, da ist tatsächlich muss der Gesundheitsminister wirklich komplett manches neu aufstellen. Also der Bundeszuschuss für die Pflegeversicherung wird zum Beispiel komplett gestrichen. Das ist 1 Milliarde Euro. Deswegen werden ja wahrscheinlich auch die Beiträge erhöht. Also Lauterbach ist da sicherlich am größten in der Bredouille. Über was jetzt so laut gestritten wird, Familienministerium, also da geht es, sage ich jetzt mal, trotzdem um überschaubare Summen, zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung, die ja noch nicht in trockenen Tüchern ist, oder auch beim Elterngeld, was ja gerade heftig diskutiert wird, reden wir wahrscheinlich auch noch gleich drüber. Also das sind trotzdem vergleichsweise überschaubare Summen.
Genau, zur Kindergrundsicherung, lass uns da gleich nochmal zu kommen. Zum Elterngeld haben wir nochmal ein separates Gespräch, deswegen vertiefen wir das vielleicht hier an der Stelle nicht so wahnsinnig. Aber insgesamt, dass es da jetzt wieder so viel Streit gibt, liegt das einfach daran, dass inhaltlich die Ampelparteien da so weit auseinander liegen, oder war da einfach das Prozedere sehr unglücklich? Also Christian Lindner, der es nicht geschafft hat, frühzeitig Eckpunkte vorzulegen und das mit den einzelnen Ministerien auszuhandeln, oder eine Familienministerin, die offenbar nicht klar rechnen kann, oder wer trägt die Verantwortung?
Also ich würde tatsächlich sagen, das ist einfach der Konstellation dieser Ampel geschuldet, mit die eben ganz unterschiedliche Perspektiven und Erwartungen einfach auch haben. Und das ist, man kann es, glaube ich, schon so grob vereinfachen. Die FDP, die natürlich letztlich auf solide Staatsfinanzen setzt, im Sinne von, wir können nur das ausgeben, was eben wirklich eingenommen wird, heißt eben auch Einhaltung der Schuldenbremse, heißt keine Steuererhöhungen. Und auf der anderen Seite eben SPD und Grüne, die sagen, es ist immer noch so viel zu investieren. Wir haben immer noch eine schwierige Wirtschaftslage. Die Herausforderungen sind so groß. Eigentlich ist das genug Begründung, um die Schuldenbremse zum Beispiel erneut auszusetzen. Also das sind einfach ganz unterschiedliche Philosophien, die da aufeinanderstoßen. Und das macht es einfach so schwierig, sich da jetzt eben auf so einen Haushalt zu verständigen.
Aber von der Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse ist Christian Lindner nicht abzubringen. Weil ich habe vorhin, das fand ich sehr interessant, ein Interview mit Michael Hüter vom IW gelesen, was ja eigentlich auch eher ein arbeitgebernahes Wirtschaftsinstitut ist. Und sogar der hat gesagt, in solchen Krisen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, da sollte man vielleicht mehr investieren und nicht so ja ideologiehaft an dieser Schuldenbremse festhalten.
Gut, ich meine, das ist natürlich dann am Ende auch eine Glaubensfrage. Man hat ja diese Schuldenbremse trotzdem auch mit Sinn und Verstand eingeführt. Da gab es ja auch gute Gründe dafür. Und Christian Lindner jetzt eben in der Pressekonferenz hat natürlich auch nochmal gut in seinen etwas vielleicht theatralischen Worten gesagt, Deutschland will da eben auch irgendwie einfach der Goldstandard sein, was so die Finanzen und die Staatsverschuldung angeht. Und man sieht eben auch die Vorreiterrolle jetzt gerade gegenüber den anderen europäischen Ländern. Da will man eben auch gutes Vorbild einfach sein. Also ich finde, mit dem Postulat Schuldenbremse, man hat die aus guten Gründen eingeführt, um eben eine ausufernde Staatsverschuldung zu verhindern. Und die Frage ist ja schon, die jetzige Lage, würde die das tatsächlich auch juristisch rechtfertigen, die Schuldenbremse erneut auszusetzen? Wir haben aber faktisch auch in meiner Wahrnehmung eben keine akute Krisensituation. Also insofern kann ich da der Argumentation des Finanzministers doch einiges abgewinnen.
Okay, dann lass uns mal zur Kindergrundsicherung kommen, als dem wahrscheinlich größten Streitthema, zumindest medial. Da wird jetzt so ein Platzhalter eingetragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Erstmal mit 2 Milliarden Euro. Erstmal mit 2 Milliarden Euro gerechnet. Was bedeutet das? Heißt das, mehr Geld wird es dann tatsächlich auch nicht geben für die Kindergrundsicherung, und damit ist das Projekt quasi ja sehr, sehr halbtot oder klein gerechnet?
Da sagst du jetzt einfach sowas. Es ist schon ein bisschen komplexer, glaube ich. Also ich finde, man muss schon allein damit anfangen, dass Lisa Paus, die Familienministerin von den Grünen, finde ich, hat auch taktisch einfach einen Fehler gemacht, weil sie sehr früh diese 12 Milliarden Euro Forderung ins Schaufenster gestellt hat, ohne überhaupt zu begründen, warum. Und da kann man schon fragen, ist das eine kluge Taktik, so vorzugehen? Und faktisch ist bis heute diese 12-Milliarden-Forderung nicht begründet worden. Also das ist schon mal ich finde, das muss man trotzdem der Vollständigkeit halber schon erwähnen.
Genau, nee, da nur kurze Zwischenfrage. Hast du eine Ahnung, warum sie das nicht hinbekommen hat, da eine ordentliche Rechnung vorzulegen? Das wird eher vorgeworfen von vielen Seiten.
Also das war, glaube ich, schon auch ein bisschen Taktik, die da im Raume war, dass man gesagt hat, also natürlich ist erstmal jeder dafür, dass armen Familien auch geholfen wird. Und sie hat da vielleicht auch ein bisschen auf den medialen Druck gesetzt, dass das alles sozusagen so sehr auf den Finanzminister presst, dass er vielleicht da eben einfach auch nachgibt. Also ich glaube, das hatte schon auch was mit so einem politischen Kalkül letztlich zu tun. Aber wie gesagt, das muss sie sich ankreiden. Sie hat es bis heute nicht unterlegt. Und jetzt nochmal zu den 2 Milliarden. Also das ist der Platzhalter. Es soll bis Ende August im Kabinett entschieden werden. Aber tatsächlich ist es so, so wie ich den Finanzminister heute verstanden habe, und ich habe diese Frage auch extra gestellt, weil aus dem Familienministerium ist eigentlich die Forderung immer noch, wir brauchen Spielraum 2 bis 7 Milliarden. Lindner sagt eigentlich faktisch, wir haben keinen wenig Spielraum. Also insofern wäre meine Prognose wirklich viel mehr als diese 2 Milliarden wird da nicht rauszuholen sein. Und man muss trotzdem auch noch einen Punkt machen, wenn du mir das erlaubst.
Na klar.
Man hat ja Kindergeld und Kinderzuschlag sind wirklich eben deutlich erhöht worden. Das macht 6-7 Milliarden Euro roundabout aus zu Jahresbeginn. Das sind ja auch jährliche Kosten. Und das ist natürlich auch schon, wo der Kanzler, aber auch der Finanzminister sagen, das müssen wir natürlich hier auch mit reinrechnen.
Aber trotzdem nochmal an der Stelle, weil wenn ich die Experten oder ja Leute, die das nachgerechnet haben, richtig verstanden habe, dann sagen die 2 Milliarden Euro, das reicht vielleicht, um das alles zu digitalisieren. Also, dass man Anträge dann leichter digital stellen kann. Aber schon, wenn die ganzen Leistungen, die es schon gibt, die im Zuge der Kindergrundsicherung ja gebündelt werden sollen, schon wenn diese Leistungen alle abgerufen werden würden, dann würde es wesentlich teurer werden als 2 Milliarden. Und da ist noch nicht mal sozusagen ein Plus für die ärmeren Kinder dabei. Also hat sich dann dieses Mehr, was Lisa Paus und die Grünen eigentlich wollen, hätte sich das dann damit erledigt?
Also wie gesagt, meine Prognose wäre tatsächlich, so viel mehr wird es auf jeden Fall nicht werden, weil einfach der Haushalt das zumindest aus Sicht des Finanzministers nicht hergibt. Man muss aber vielleicht auch an der Stelle bedenken, diese Plattform, das soll ja eine digitale Plattform sein, die das eben alles bündelt und gleichzeitig soll das eben auch vereinfacht werden, dass eben viel mehr Menschen zum Beispiel auch den Kinderzuschlag eben wirklich abrufen. Das sind im Augenblick nur 30% der eigentlich Anspruchsberechtigten, die das gar nicht machen. Jetzt wird aber tatsächlich diese Plattform bis 2025, wenn das Gesetz dann auch kommt, noch gar nicht richtig arbeiten. Das heißt, auch diese Abrufzahlen werden gar nicht so hoch sein, wie man sich das erhofft. Das heißt erstmal, und so wird jetzt auch im Familienministerium gerechnet, da bleibt dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, wenn man das dann sozusagen lieber die Leistung ein bisschen anhebt, wenn man davon ausgeht, dass eben trotz dieser Digitalisierung oder dieser angehende Digitalisierung eben nicht so viele Menschen das Geld erstmal abrufen werden. Kann man natürlich sagen, ist es eine gute Rechnung, würde ich auch in Frage stellen, aber das ist zumindest auch eine Überlegung.
Wie siehst du denn eigentlich Olaf Scholz in der ganzen Geschichte? Weil man hat jetzt von außen so ein bisschen wieder den Eindruck, da streiten sich Grüne und FDP um ein Herzensanliegen der Grünen. Aber ja, Startchancen ärmerer Kinder zu stärken, das müsste ja eigentlich auch ein Anliegen der SPD sein. Und Olaf Scholz hatte ja da auch ja diesen Briefwechsel mit der Familienministerin. Wie siehst du da seine Rolle in der ganzen Frage?
Also diesen Brief, den er geschrieben hat, da hat er ja eigentlich faktisch nur noch mal klargestellt, die Kindergrundsicherung kommt, das steht ja auch im Koalitionsvertrag drin und das ist natürlich auch eine elementare Forderung seiner SPD. Also da hat er aber nur sozusagen den Status quo noch mal bekräftigt. Er hat von einer Leistungsverbesserung gesprochen, aber da ist eben die Frage, inwieweit man da schon die Anhebung Kindergeld und Kinderzuschlag ein bisschen mit reinrechnet. Und er hat die Familienministerin auch aufgefordert, eben die verschiedenen Modelle nochmal durchzurechnen und überhaupt mal was zu präsentieren, mit dem man arbeiten kann. Das steht ja eben, wie gesagt, immer noch aus. Also insofern ist er da sicherlich ein bisschen zurückhaltender, vielleicht auch, weil er den Etat ein bisschen im Blick hat und er auch weiß, so viel gibt's da jetzt nicht noch rauszuholen im Sinne einer wirklichen Leistungsverbesserung. Also er ist da sicherlich ein bisschen zurückhaltender als, würde ich jetzt mal sagen, auch so die Stimmung innerhalb der SPD-Fraktion, die natürlich auch das Thema Kinderarmut ganz oben auf der Agenda haben. Aber dass die Kindergrundsicherung kommt, das stellt wirklich niemand in Frage.
Und was glaubst du, wie geht das Ganze jetzt weiter? Also das Parlament muss ja am Ende den Haushalt beschließen. Das ist ja auch eine Kernkompetenz des Parlaments. Geht das jetzt einfach an die Abgeordneten und in der Regierung kehrt wieder Ruhe ein?
Also, dass Ruhe einkehrt, das glaube ich sowieso nicht. Nein, niemals. Also nicht bei dieser Dreierkonstellation. Das ist einfach sozusagen, liegt in der Genetik dieser Ampel, dass da immer viel Reibung entsteht. Also das auf jeden Fall. Aber es gibt ja das schöne Strucksche Gesetz, nichts kommt raus aus dem Parlament, wie es reingekommen ist, also was die Gesetze angeht. Und natürlich ist es ja das Hoheitsrecht des Parlaments, eben das Haushaltsrecht. Man wird da auf jeden Fall nochmal an verschiedenen Stellen schrauben, wird verändern. Zum Beispiel, du sagst ja, wir wollen jetzt nicht über das Elterngeld das vertiefen, aber das ist zum Beispiel eben hoch umstritten. Da hat die FDP auch schon gesagt, sie will, also die FDP-Fraktion, sie will auf jeden Fall nicht diese Kappung der Obergrenze. Also da wird auf jeden Fall noch mal was passieren und da wird der Haushalt, also dass man die Schuldenbremse einhält, das ist klar, das ist gegeben, aber natürlich wird es dann noch mal die ein oder andere doch deutliche Veränderung geben.
Dann sind wir gespannt und danke dir, Jörg.
Na klar, sehr gern.
Wir haben es schon angeteasert im Gespräch eben. Auf einen weiteren Streitpunkt rund um diese ganze Haushaltsdebatte gucken wir jetzt nochmal gesondert. Im Zentrum steht wieder die Familienministerin Lisa Paus, die Sparvorschläge machen musste, unter anderem beim Elterngeld. Und da hat sie sich überlegt, das könnte so gehen. Man sagt einfach, alle Paare oder Alleinerziehenden, die im Jahr mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, die kriegen kein Elterngeld. Ganz kurz vorab nochmal, wie funktioniert das mit dem Elterngeld? Also Paare oder Alleinerziehende können 14 Monate Geld bekommen nach der Geburt ihres Kindes, wenn sie eben deswegen nicht arbeiten können wegen der Kinderbetreuung und bekommen dann einen gewissen Anteil ihres bisherigen Einkommens, 65-100%, als Elterngeld. Aber gedeckelt ist das Ganze auf 1.800 Euro im Monat. So, und dieser Vorschlag von Lisa Paus sorgt jetzt also für viel Kritik, vor allem von Union und FDP. Ist die berechtigt? Das habe ich besprochen mit Lena Hipp, Professorin für soziale Ungleichheit und Sozialpolitik an der Uni Potsdam. Und sie forscht am Wissenschaftszentrum Berlin im Bereich Arbeit, Familie und soziale Ungleichheit.
Hallo Frau Schulz.
Hallo Frau Hipp, schön, dass Sie Zeit haben. Also diese Idee von Lisa Paus ist ja, dass man bei Paaren, die zusammen über 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr haben, dass die keinen Anspruch mehr auf Elterngeld haben sollen. Bisher liegt die Grenze da bei 300.000 Euro im Jahr. Wen würde das denn treffen? Also sind das nur die absoluten Topverdiener?
Also wenn man sich das für die Altersklasse derjenigen anschaut, die potenziell Kinder kriegen oder Kinder haben, dann ist es tatsächlich ein sehr geringer Anteil. Also wir sprechen über 2-3% der Eltern, die nach Abzug noch netto 150.000 Euro haben. Und um die Gruppe geht es. Also man muss brutto mindestens 180.000 verdienen, damit man kein Elterngeld mehr bekommt zukünftig.
Also das wären dann schon eher die oberen Prozent. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass sich wohlhabendere Paare gegen Kinder entscheiden oder dass ein Kind ja dann auch für wohlhabendere Paare zu einem finanziellen Risiko wird, wenn das Einkommen einer Person in so einem Fall dann komplett wegfiele und eben nicht zum Teil durch das Elterngeld kompensiert wird?
Also obwohl es tatsächlich positive Effekte des Elterngeldes auf Fertilität, also aufs Kinderkriegen gegeben hat, glaube ich, dass gerade für diese hochverdienenden Paare nicht das Elterngeld von maximal 1.800 Euro pro Monat der ausschlaggebende Grund ist, keine Kinder mehr zu bekommen. Also diese Paare haben mutmaßlich genug Geld und ich glaube, der finanzielle Anreiz, den man hat, das sollte deren Entscheidung, Kinder zu bekommen, nicht beeinflussen.
Aber wenn man sich jetzt mal ein theoretisches Beispiel vorstellen würde, dass wirklich beide gleich viel verdienen, also jeweils 90.000 Euro im Jahr und dann fällt von einer Person das Gehalt komplett weg, dann könnte es ja möglicherweise selbst in dieser hohen Gehaltsklasse eng werden, oder? Wenn man dann mit 90.000 Euro im Jahr 3, 4, 5 Leute ernähren muss, wenn es noch mehr Kinder gibt, vielleicht einen teuren Hauskredit abbezahlen muss.
Genau, also ich will gar nicht sagen, dass es sozusagen für die Paare nicht ein erheblicher finanzieller Einschnitt ist, aber meine Sorge würde tatsächlich denjenigen gelten, die nicht mal mit 2 Einkommen 90.000 haben, sondern sehr viel weniger. Also ich glaube, da sind die Kinder tatsächlich eher das große finanzielle Risiko, was womit man irgendwie umgehen muss.
Jetzt gibt es ja nicht nur diesen finanziellen, diesen sozialen Aspekt, sondern die Kritiker dieses Einsparvorschlags von Lisa Paus sagen, das dient ja vor allem auch der Gleichstellung und soll dafür sorgen, dass nicht nur die Frau zu Hause bleibt, sondern dass die Sorgearbeit vielleicht gerechter aufgeteilt wird, dass auch Frauen dann wieder gut zurück in den Job finden. Glauben Sie, dass in der Hinsicht eine Kappung da ein Rückschritt wäre?
Also Sie haben absolut recht. Es ist nicht nur das Geld, sondern es ist tatsächlich auch die legitimierende Begründung, warum man in Elternzeit geht. Und es ist ein ganz wichtiges Element, insbesondere für Väter auch in Elternzeit zu gehen. Wenn man sich jetzt aber die maximal 3% der Paare anguckt, die in diesen sehr hohen Gehaltsklassen sind, dann sieht man da, dass die jetzt schon eher keine Elternzeit und eher kurze Elternzeit nehmen. Also ich glaube, für diese Gruppe trifft das Argument gar nicht so.
Und wissen Sie, gibt es da Analysen, warum das so ist, dass gerade in dieser Gehaltsklasse die Männer vielleicht weniger oder gar nicht in Elternzeit gehen?
Also die zwei Gründe, die auf der Hand liegen, der eine ist, wenn man sehr viel Geld verdient, ist natürlich auch, wenn man dann nur noch in Anführungszeichen 1.800 Euro Elterngeld im Monat bekommt, das finanziell ein relativ großer Verlust. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Leute meistens in Jobs sind, bei denen es schwierig ist oder bei denen die Leute denken, dass es schwierig ist, länger aus dem Berufsleben auszuscheiden und dass sie deshalb eher nicht oder nur kurz in Elternzeit gehen.
Also das heißt, da spielt das Geld sozusagen zum Überleben gar nicht so die entscheidende Rolle, sondern es geht dann mehr darum, an welchem entscheidenden Schritt meiner Karriere bin ich beispielsweise. Kann ich mir das erlauben, als Topmanager dann einfach mal ein halbes Jahr auszufallen?
Ich glaube, die finanziellen Anreize des Elterngelds für diese oberen Gehaltsklassen sind tatsächlich relativ gering. Ich glaube, was da schon auch eine Rolle spielt, ist, dass man einen legitimen Grund hat, zu sagen, auch ich gehe jetzt in Elternzeit. Aber wahrscheinlich spielt beides ein bisschen weniger eine Rolle als für andere Gehaltsklassen.
Aber es hat ja in den letzten Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, doch zugenommen, dass auch Männer in Elternzeit gehen. Meistens nicht so lange, aber trotzdem. Welche Rolle spielt denn dabei Ihrer Meinung nach das Elterngeld? Oder ist das auch eher so ein langsam einsetzendes gesellschaftliches Umdenken, was dazu führt?
Ich würde sagen, dass dieses Elterngeld tatsächlich eine Erfolgsgeschichte ist. Also vor der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 sind Männer so gut wie gar nicht in Elternzeit gegangen. Mit der Einführung ist der Anteil der Väter, die zumindest diese 2 Monate in Elternzeit gehen, ganz drastisch angestiegen. Wir sind jetzt bei über 40% der Väter, die Elternzeit machen. Wohlgemerkt, die machen in der Regel nicht länger als diese 2 Monate Elternzeit, die andernfalls verfallen würden. So, wenn man sich jetzt überlegt, wie es weitergehen könnte, ist natürlich eine wichtige Forderung, das zeigen Beispiele aus anderen Ländern, das zeigt auch meine eigene Forschung, dass wenn man die Partnermonate erhöht, dass der Anteil der Väter, die sagt, sie würden länger in Elternzeit gehen, auch tatsächlich ansteigen würde. Also ich glaube, das Elterngeld ist tatsächlich für die Gleichberechtigung ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen, auch weil es Untersuchungen dazu gibt, die zeigen, dass wenn die Väter in Elternzeit waren, und zwar relativ unabhängig davon, wie lange sie in Elternzeit waren und selbst wenn sie die Elternzeit gleichzeitig mit ihrer Partnerin genommen haben, dass sie sich auch danach stärker in die Kinderbetreuung einbringen, also dass sie mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen als Väter, die gar keine Elternzeit gemacht haben.
Ein Ziel des Elterngelds ist ja, wenn ich das richtig verstehe, auch, dass der Wiedereinstieg ins Berufsleben für die Frau erleichtert wird. Also, dass man nicht mehr dieses Modell hat, einmal Mutter und Hausfrau, immer Mutter und Hausfrau. Hat da denn das Elterngeld wesentliche Fortschritte gebracht?
Die Einführung des Elterngelds ist tatsächlich damit einhergegangen, dass die Auszeiten aus dem Berufsleben der Frauen sich verkürzt haben. Das ist auf das Elterngeld und vor allen Dingen im Zusammenspiel zwischen Elterngeld und Ausbau der frühkindlichen Kinderbetreuung zurückzuführen. Also man hat die Elternzeit finanziell attraktiver gemacht, aber für einen kürzeren Zeitpunkt. Und gleichzeitig hat der Ausbau der Kinderbetreuung für die unter 3-Jährigen ist stattgefunden. Und das beides im Zusammenspiel hat tatsächlich zu dieser Verkürzung beigetragen.
Wenn es jetzt nicht diesen Spardruck gäbe und diese Debatte, wo man beim Elterngeld oder wie man da vielleicht kürzen kann, wie müsste denn Ihrer Ansicht nach das Elterngeld aussehen, ausgestaltet werden, damit es wirklich dazu beitragen würde, dass die Sorgearbeit gerechter aufgeteilt wird zwischen Männern und Frauen?
Also wenn es tatsächlich um die Förderung von Gleichberechtigung in Paarbeziehungen geht, ist die wichtige Stellschraube, sind die Partnermonate. Die hochzusetzen, würde dazu führen, dass Männer eher bereit wären, länger in Elternzeit zu gehen. Und bei den Frauen führt es dazu, das zeigen meine eigenen experimentellen Studien, dass die Frauen ein bisschen kürzer in Elternzeit gehen würden. Im Zusammenspiel mit dem Befund, dass Väter, die zu irgendeinem Zeitpunkt in Elternzeit gegangen sind, sich mehr in die Kinderbetreuung einbringen, wäre das, glaube ich, was ganz Wichtiges. Man sollte das Elterngeld aber auch nicht isoliert betrachten. Die finanziellen, auch viel wichtigeren Elemente wie Ehegattensplitting, die wurden ja jetzt gerade gar nicht angetastet.
Und fänden Sie es denkbar oder sinnvoll, dass man vielleicht auch das verpflichtend macht? Also, dass man sagt, der Bezug von Elterngeld ist zum Beispiel daran gekoppelt, dass gleichberechtigt Elternzeit genommen wird, jeder 7 Monate oder der Mann 8, die Frau 6, sowas in die Richtung?
Das ist ja eine ganz interessante Idee. Ich glaube, man würde da auf große Widerstände bei vielen Bevölkerungsgruppen stoßen, weil es ein schon starker Eingriff ist. Aber wenn man die Anreizstruktur leicht verschiebt und sagt, okay, wir machen insgesamt, bleiben die Elternzeitmonate so, wie sie sind, aber wir bieten einen anderen Verteilungsschlüssel an bei den Partnermonaten, dann würde das meines Erachtens in die richtige Richtung gehen.
Frau Hipp, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Willkommen in der Flauschokratie, ihr Lappen. Ich muss sagen, das ist wirklich eine der lustigsten Überschriften, die ich in letzter Zeit gelesen habe. In dem Fall von Nikolaus Blome und die steht über seiner Kolumne im Spiegel. Und darin geht es um die Bundesjugendspiele. Die sollen sich ändern. Also diese Sportwettkämpfe in der Grundschule, die sollen zukünftig weniger Wettkampf, mehr Wettbewerb sein, also mehr Spaß machen, dass es nicht nur ums Siegen und die allerbeste Laufzeit geht. Und offenbar erhitzt das irgendwie die Gemüter, wahrscheinlich auch, weil jeder selbst da andere Erfahrungen gemacht hat oder das von seinen Kindern kennt. Entweder ist das der glorreiche Tag im Jahr oder ja, super erniedrigend. Wir haben jedenfalls heute Morgen bei uns in der Redaktion da auch ein paar Erfahrungen und Gedanken ausgetauscht. Sandra Schulz und Cemek Zug sind heute mit im Podcast-Team. Sandra ist ja bekannt hier im Podcast. Cemek macht Volontariat gerade bei uns beim Deutschlandfunk. Was sagt ihr denn? Ist das ein Thema, das euch bewegt?
Also es ist ein Thema, das bei mir sehr, sehr dunkle und wirklich überhaupt keine positiven Erinnerungen wachruft. Ich bekenne mich hiermit als Lappen. Ich war die Kandidatin, die bei den Bundesjugendspielen früher immer mit nur der Ehrenurkunde vom Platz gegangen ist, was ja die Urkunde war, die quasi jeder bekommen hat, der nicht bei 3 auf den Bäumen war. Ich habe keine guten Erinnerungen an Bundesjugendspiele.
Wie ist das bei dir, Pschemek?
Ja, mich hat diese Urkunde damals total begeistert. Ich war damals frisch in Deutschland und da stand ja so ganz groß, für die Leistungen erkenne ich irgendwie meinen Respekt an, irgendwie sowas. Und da hat der Bundespräsident damals unterschrieben. Und das fand ich ja so saumäßig aufregend. Dann habe ich natürlich herausgefunden, das bekommt jeder. Aber ich muss sagen, ich war da tatsächlich einer von den ProfiteurInnen dieser ganzen Wettbewerbe.
Also
weil
du
ich
warst
schon,
gut in Sport.
Ja, ich war gut in Sport. Und an dem Tag konnte ich dann auch mal gut in Sport sein. Und es hieß nicht nur, der ist nur gut in Sport, in anderen Fächern vielleicht weniger oder so. Und deswegen fand ich das natürlich immer gut, dass dann auch wirklich Wettbewerb gefördert wurde oder Wettkampf.
Also ich muss sagen, ich war auch eher im Team schlimmste Demütigung des Schuljahres, wobei ich jetzt gar nicht mehr sagen kann, ob das damals Sportfest war oder wirklich diese offiziellen Bundesjugendspiele. Aber auf jeden Fall habe ich jedes Jahr versucht, mich irgendwie drumherum zu schummeln mit Bauchschmerzen oder sonst was. Also ich fand das immer ganz, ganz furchtbar. Und meinetwegen, muss ich auch sagen, könnte man das getrost abschaffen, weil es ist ja auch nicht so, als hätte man nicht schon im normalen Sportunterricht genügend Wettbewerb und Noten. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Abschaffen, beibehalten?
Noten im Sportunterricht finde ich völlig verzichtbar. Das ist jetzt natürlich rein subjektiv. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass mir das Sporteln, Sporttreiben wirklich erst nach der Schule angefangen hat, Sport zu machen, weil das für mich vorher wirklich so negativ besetzt war. Der einzige Slot, bei dem ich meine gute Note hatte, dann im Schulsport, das waren die beiden Schuljahre in meiner Schulkarriere, in der wir schwimmen waren. Und sonst war das für mich wirklich ein absoluter Kampf und auch Krampf.
Bei mir war es Gymnastik-Tanz, das war mein Highlight. Aber Pschemek, du hast ja schon gesagt, du warst eher unter den Profiteuren. Ich erinnere mich in dieser Kolumne von Nikolaus Blome, da war auch ein super witziger Satz. Sieger haben keine Lobby, so ist Deutschland. Das ist jetzt natürlich total überspitzt, aber findest du, da ist was dran? Also, dass man jetzt aus Angst, die Verliererkinder traurig zu machen, denen, die gut in Sport sind, ihre guten Momente, ihre tollen Momente in der Schule wegnimmt?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass die Bundesjugendspiele den Vorteil haben, dass da endlich mal auch ein bisschen mehr Platz ist, weil das ist ja immer so dieses Schulsportproblem. Wir üben einmal Weitsprung und nächste Woche ist dann Leistungskontrolle und das war es dann mit Weitsprung für das nächste Jahr de facto und dann fangen wir nächstes Jahr wieder von vorne an und da haben ja die Bundesjugendspiele wenigstens so ein bisschen, ja einfach mal einen ganzen Tag irgendwie, vielleicht Leichtathletik oder irgendwas anderes. Und das mit diesem Bewertungssystem sehe ich aber ähnlich. Ich glaube, so schulische Note 1 bis 6, je nach absolutem Wert, Bewertungssysteme haben für mich gar keinen Sinn. Also ich finde, das sollte vielmehr bei bestimmten Sportarten vielleicht im Verhältnis zu Körpergröße oder Körpergewicht. Also ich kann mich immer erinnern, ich war schon sehr gut im Kugelstoßen, aber die Kollegen, die halt 20 Kilo leichter waren, halt nicht. Und tat mir so leid, weil offensichtlich ist die Kugel einfach für euch deutlich schwerer verhältnismäßig. Aber ich glaube, so ganz abschaffen, so Bundesjugendspielerbewertung, all das, ich glaube schon, dass es so ein bisschen externen Anreiz braucht. Und wenn es vor allem den Besseren hilft, dann muss man da halt an der Form arbeiten.
Sagen die beiden Lappen und der eine Siegertyp. Danke euch. Falls Sie und euch das Thema Bundesjugendspiele auch bewegt, dann schreibt uns gerne Meinung an der tag@deutschlandfunk.de oder auch alle sonstige Kritik, Anregungen oder Fragen zum Podcast.
Schönen Dank für Ihre Frage. Aber die in die Frage eingebauten Fakteninformationen stimmen nicht. Also zunächst mal muss ich Sie korrigieren, wenn ich das darf. Aber Sie können beruhigt sich in die Sommerpause begeben.
Ja, das war nochmal Scholz, wie er leibt und lebt heute in der Regierungsbefragung. Wir begeben uns hier im Podcast noch nicht in die Sommerpause, sondern sagen bis morgen. Sandra Schulz, Cemek Suk und ich, Josephine Schulz. Tschüss, macht's gut.